Es ist so gut, über dieses Thema das Volk Israel und wir Christen nachzudenken. Und es ist gleichzeitig eines der schwersten Themen, das es wahrscheinlich gibt. Wir haben eine 2000 Jahre alte gemeinsame Geschichte. Und diese Geschichte ist so furchtbar geworden, dass es ganz schwer ist, diesem Thema in irgendeiner Weise gerecht zu werden. Und ich möchte so als kleine Vorbemerkung sagen, ich werde nicht alles sagen können und ich werde in keinster Weise dem gerecht werden können, was an Schmerz und Leid in dieser 2000 Jahre alten Geschichte ist. Es geht mir heute so ein bisschen darum, da durchzunavigieren und uns das ein oder andere an persönlichen Haltungen, die wir vielleicht brauchen, um selber uns auch eine Meinung bilden zu können und selber auch geistlich eine Richtung zu finden, damit irgendwie eine Hilfe zu geben für euch ganz persönlich. Bitte seht mir also nach, wenn manche Sachen verkürzt sind und nicht so sind, wie vielleicht du an mancher Stelle dir das gedacht hast. Ich hoffe, dass wir aber eine gemeinsame Richtung finden. Aus einem Zweig, aus einem Baum sind wir hervorgegangen, Juden und Christen. Ich habe vielleicht so gedacht, naja, dieser kleine untere Zweig ist der jüdische Zweig. Es sind deutlich weniger Juden mittlerweile als Christen. Und dann der große Zweig der Weltchristenheit. Aber wir kommen tatsächlich aus einer gemeinsamen Wurzel. Und diese Wurzel ist gegründet in der Erwählung des Volkes Israel. In Abraham sollen gesegnet sein alle Geschlechter. Dazu gehören auch wir Christen. In Abraham, in dem jüdischen Volk, sind wir auch mit erwählt. Wir gehören in diese Wurzel hinein. Und wenn wir nachdenken über Gott, wenn wir verstehen wollen, wer Gott ist, dann müssen wir auch auf diese gemeinsame Wurzel schauen. Wir müssen in das Alte Testament schauen, denn in dieses Volk hinein hat Gott seine Weisheit, seine Offenbarung hineingegeben. Es ist dieses Volk, das mehr über Gott weiß, als wir als schon gar nicht säkulare Heiden jemals wissen können. In das jüdische Volk, in die jüdische Sprache, in jüdisches Denken ist Gottes Identität hineingeflossen. Dieses Volk ist durchdrungen von Gottes Begegnungen, ist durchdrungen von einer heiligen Sprache, ist durchdrungen von einer Kultur Gottes mit den Menschen. Wir können nur lernen vom jüdischen Volk, wir können nur lernen von dem, was im Alten Testament geschrieben ist, wir können nur lernen von dieser jüdischen Gemeinschaft. Wenn wir Gott kennen wollen, müssen wir uns mit dem Judentum auseinandersetzen. Und ich glaube sogar noch viel mehr, als wir ahnen. Ich selber kann so ein bisschen Hebräisch. Es sind wirklich Bruchstücke, ehrlicherweise. Aber das, was ich aus der hebräischen Bibel lerne, das ist unglaublich für das Verständnis Gottes. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir diese gemeinsame Wurzel, aus der wir als Juden und Christen hervorgehen oder in der wir, so sagt es der Paulus mal, als Christen hineingepflanzt wurden, hineingepfropft wurden, dass wir die ehren und nicht vergessen. Und natürlich müssen wir dann auch über den Trennungspunkt reden, diesen einen Moment, als Jesus in die Welt kam und sagte, ich bin der Sohn Gottes. Ich bin der Ort der Gegenwart Gottes. Er sagte, ich bin der Tempel. Ich bin der, von dem Ströme lebendigen Wassers ausgehen. In mir, sagt er, in mir seht ihr den Vater. In mir ist der Vater gegenwärtig. Das war sein Anspruch, das waren seine Worte. So ist er aufgetreten und das hat er den Menschen damals vor 2000 Jahren gesagt. Klar und deutlich. Und das hat ganz, ganz viel ausgelöst. Auf der einen Seite waren das seine Jünger und viele andere, die ihm nachgefolgt sind, die ihm geglaubt haben, die ihn als tatsächlich den Sohn Gottes gesehen haben, die ihm nachgefolgt sind, die ihm vertraut haben und sagen, ja, das bist du. Ihr denkt an die Geschichte von dem ungläubigen Thomas, der vor Gott niederfällt und sagt, mein Herr und mein Gott. Das ist die eine Seite. Aber auch die andere Seite ist, lesen wir im Neuen Testament praktisch auf jeder Seite, dass es auch Ablehnung gab, dass es viele gab, die das nicht verstehen konnten, die das nicht akzeptieren konnten, die Jesus abgelehnt haben, die seinen Anspruch abgelehnt haben, die alles, was er gesagt hat, in Frage gestellt haben und die am Schluss ihn auch verurteilt haben zum Tod. Ein Moment, an dem die Geschichte, die gemeinsame Geschichte auseinandergeht. Und ich würde sagen, es ist eine Geschichte des Schmerzes. Wir haben auf der einen Seite den Schmerz Jesu. Sein geliebtes Volk wendet sich gegen ihn. Im Johannesevangelium heißt es mal, er kam in sein Eigentum und die eigenen erkannten ihn nicht an. Ein großer Schmerz. Wie kann es sein? Die Geschichte vom verlorenen Sohn ist so eine spannende Geschichte. Und da gibt es die Geschichte von dem jüngeren Sohn. Und ich könnte mir vorstellen, das sind vielleicht wir Heiden. Und dann gibt es die Geschichte von dem älteren Sohn. Das ist die Geschichte des Judentums. So vielleicht in dieser Geschichte, die Jesus erzählt hat. Und das Spannende in dieser Geschichte ist, dass sie nicht zu Ende erzählt wird. Dass er der Vater herauskommt, den älteren Sohn einlädt, komm, komm doch mit an den Tisch, komm und feier mit deinem jüngeren Sohn, komm, komm doch, die Einladung steht. Aber die Geschichte endet an dieser Stelle und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und ich spüre, als Jesus diese Geschichte erzählt, diesen Schmerz über diesen älteren Sohn, über den älteren, eigentlich den eigentlichen Erben. Dem, der ihm alles gehört, der möglicherweise sich nicht auf diesen Weg einlässt. Der Schmerz Jesu. Und auf der anderen Seite auch der Schmerz des Volkes, der Schmerz der Pharisäer, der Schmerz der damaligen Menschen, die an Gott geglaubt haben, mit aller Kraft und mit aller Ehrlichkeit und mit allem, was sie hatten. Und dann kommt dieser Jesus und tut so coole Sachen und macht so viel und stellt etwas dar von der Gegenwart Gottes, die sie gespürt haben. Und auf der anderen Seite sagt er Dinge und tut Dinge, die überhaupt nicht richtig sein können. Wenn wir zum Beispiel auf die Geschichte des Apostel Paulus schauen, der so voller Wut war, wie kann dieser Jesus mit unserer Tradition so umgehen? Wie kann er alles kaputt machen? Kann er alles in Frage stellen und dann auch noch im Namen Gottes. Wir spüren etwas von diesem Schmerz und von der Wut des Volkes Israel oder vieler im Volk Israel, die diesen Weg nicht mitgehen können. Und ich glaube, dieser Schmerz ist etwas, was wir, in den wir vielleicht immer wieder auch zurückkehren sollten. Bevor wir an die Wut kommen, bevor wir an das Leid kommen, das aus diesem Schmerz entstanden ist. Immer wieder an diesem Schmerz, dem Schmerz, dass wir uns getrennt haben, dem Schmerz, dass es nie der Plan war, dass es nie Gottes Absicht war. Der Wille Gottes war, dass wir beieinander bleiben. In Abraham sollen gesegnet sein alle Geschlechter. Das war der Plan. Und dann ist es zerbrochen. Und wir lernen vom jüdischen Volk, dass dieses Zerbrochensein auch eine lange Geschichte hat. Es fängt schon ganz vorne damit an, dass die Beziehung von Gott und Mensch zerbrochen ist. Es fängt schon damit an, dass Kain und Abel ein Mord geschieht. Und diese Geschichte hat sich wiederholt. Am Ort des größten Segens, als der Sohn Gottes kommt, zerbricht wieder etwas. Spürt ihr den Schmerz? Und das können wir nicht, aber versucht es mal so ein bisschen, euch in den Vater hineinzuversetzen, der sein Volk liebt, durch Jahrtausende hindurch getragen hat. Und dann, krr, was für ein Schmerz Gottes. Und das Schlimme ist an Schmerzen, dass Schmerzen oft etwas auslösen. Schmerz und Wut ist ganz nah beieinander. Das kennt ihr wahrscheinlich aus eurer eigenen Geschichte. Vielleicht erinnert ihr euch an eine Situation, wo euch mal jemand wehgetan hat. Was war eure Reaktion? Ganz oft Wut, zurückschlagen. Schmerz macht etwas mit uns. Er tut nicht einfach nur weh, es setzt etwas in Bewegung. Die Miriam, unsere Hauptamtliche für Lobpreis und junge Erwachsene, hat einen kleinen Hund. Naja, so klein ist er nicht, die Bella. Und Bella hatte vor kurzem einen Spreisel in ihrem Fuß. Und Bella liebt die Miriam und Miriam liebt die Bella. Vollkommen klar. Aber als die Miriam an diesen Fuß hingelangt hat, um diesen Spreisel rauszuziehen, hat es Bella wehgetan. Was hat sie gemacht? Gebissen. Menschen sind auch nur Hunde. Das ist eine Dynamik, die überall in der Schöpfung drin liegt. Und die auch ihren Segen hat, weil da, wo Schmerz ist, muss was geschützt werden. Und da braucht es auch Wut und Energie, um sich zu schützen. Aber manchmal schießt diese Wut weit über das Ziel hinaus. Wenn wir hineinschauen etwa in die Apostelgeschichte, dann sehen wir ganz oft, dass die ersten kleinen christlichen Gemeinden von den jüdischen Gemeinden vor Ort verfolgt werden. Paulus wird gesteinigt. Später dann aufgrund von jüdischen Menschen verhaftet, nach Rom gebracht und getötet. Und die ersten Christen hatten unter dem jüdischen Synagoge zu leiden. Und das ist auch verständlich. Stellt euch vor, da kommt ein Paulus in die Synagoge, sagen wir mal in Ephesus, keine Ahnung, in irgendeinem Ort der Antike und fängt in der Synagoge an zu predigen über Jesus. Und dann kommen Leute und sagen, der Paulus hat recht. Und dann entsteht innerhalb dieser Synagoge eine Spaltung. Die eine Hälfte geht, die andere Hälfte bleibt. Ja, die Hälfte, die zurückbleibt, sagt, was ist das für eine Frechheit? Was kommt der und predigt da und nimmt uns die Leute weg? Versteht ihr den Schmerz? Versteht ihr die Wut? Ich verstehe die gut. Stellt euch vor, das kommt einer und sagt, hey, die Hälfte vom ZVM, nehme ich einfach mit. Neue Gemeindegründung, Spaltung, zack. Und die zurückbleiben, sagen, eine Schweinerei. Eine richtige Schweinerei. Das stiehlt uns die Leute. Und dass man dann wütend ist und dass man sagt, das ist ungerecht. Und dass man dann auch zu den staatlichen Behörden geht und sagt, hey, verhindert das bitte. Vollkommen okay. Absolut. Verständlich. Nicht richtig, dass dann Menschen gesteinigt werden, getötet werden, etc. Nicht richtig. Aber, ganz ehrlich, verständlich. In der Situation hätten wir vielleicht ganz ähnlich gehandelt. Und dann ist das Christentum gewachsen, ist größer geworden. Irgendwann ist das Römische Reich ein christliches Reich geworden. Kaiser Konstantin kam zum Glauben und hat dann beschlossen, dass das Römische Reich ein christliches Reich wird. Und dann ging es andersrum. Da in der Bibel steht doch, dass sie Jesus getötet haben. Da in der Bibel steht doch, dass mit dem Apostel Paulus, dass der da getötet wurde. Da in der Bibel steht doch von den Verfolgungen und die Juden, die haben das getan. Und dann ging es andersrum. Wir müssen die überzeugen, wir leben hier in einem christlichen Reich, die müssen auch Christen werden. Und wenn sie nicht wollen, dann müssen wir sie halt auch unterdrücken. Und es ist diese Geschichte, die von Beginn an irgendwo in der Schöpfung drin liegt, dass Böses, Böses gebiert. Böses gebiert immer Böses. Und das Dumme ist, es wird immer größer. Es wird immer größer. Wenn Böses, Böses gebiert, ist das erste Böse klein und das nächste Böse eine Nummer größer. Und wieder eine Nummer größer und wieder eine Nummer größer. Und diese Geschichte hat sich tausendfach ereignet in tausend Jahren Geschichte. Im Römischen Reich begann es mit einzelnen Verfolgungen und es hat sich dann durchgezogen. Im Mittelalter lesen wir von schrecklichen Pogromen. Wir lesen immer wieder von Vertreibungen, wir lesen von Enteignungen, wir lesen von schrecklichen Geschichten, wie Menschen getötet wurden, umgebracht wurden. Und wir spüren etwas von diesem unendlichen Schmerz, der über eine tausendjährige gemeinsame Geschichte sich ausgelöst hat. Und wir Christen, wir sind schuldig geworden am Volk Gottes. Wir haben jüdische Menschen getötet, gequält, vertrieben, verachtet. Und da können wir als Christen nicht einfach sagen, so what? Sondern das ist unsere Schuld. Es ist gut, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist. Dass wir wissen, es gibt Vergebung. Aber am Anfang der Vergebung steht erstmal, ich bin schuldig geworden. Wir sind schuldig geworden. Das ist schon richtig fatal, was sich da ereignet hat. Aber ich habe das vorher gesagt, aus kleinem Bösen wird großes Böse. Und aus großem Bösen, das wird da riesengroßes Böse. Das Böse hat die Kraft, immer tiefer zu werden. Und irgendwann ist etwas passiert, ich mache hier mal weiter, das noch schlimmer ist. Am Anfang war das ein theologischer Dissens. Ist Jesus der Sohn Gottes oder nicht? Das ist eine theologische Frage, das ist eine Glaubensfrage. Es ist durchaus eine wichtige Frage, weil da hängt ganz viel dran. Aber es ist eine theologische Frage. Und wenn jemand sagt, ja oder nein, dann muss ich den anderen nicht umbringen deswegen. Das kam dann irgendwann, aber es war immer noch irgendwie eine theologische Frage. Bei Martin Luther zum Beispiel, der furchtbare Sachen zu den Juden gesagt hat, aber interessant, ihm ging es immer um, er wollte, dass sie Jesus erkennen. Und wenn er sagt, man muss sie bestrafen oder muss sie verfolgen, dann war das, weil sie Jesus nicht erkannt haben, weil es kein christlicher Staat ist, weil er das Bild hatte, wir sind eine christliche Nation und wenn da jemand nicht mitmachen will, dann hat er hier keinen Platz. So, egal wie falsch dieses Denken ist, aber merkt ihr, es ging um Theologie. Es ging um Glaube. Und dann hat der Teufel das hingekriegt, dass es plötzlich irgendwann gar nicht mehr um Theologie oder Glaube ging, sondern einfach nur um die Juden. Die Juden sind die Bösen. Punkt. Da ging es nicht mehr um Gott. Da ging es nicht mehr um Glaube. Da ging es letztlich darum, die eigene Macht zu erhalten. Denn wenn ich meine Macht erhalten will, dann ist es immer gut, einen gemeinsamen Feind zu haben. Ich sammle alle Leute zusammen und sage, das ist der Feind. Und den müssen wir bekämpfen. Und ich helfe euch dabei, diesen Feind zu bekämpfen. Alle sammeln sich hinter dem Machthaber. Und kämpfen gegen einen gemeinsamen Feind. Und das macht man so, indem man diesem Feind alles Böse, das man irgendwo sieht, alles Unheil, alle Ungerechtigkeit, die es irgendwo gibt, auf diesen Feind projiziert. Die sind schuld. Die machen das, dass die Wirtschaft so schlecht ist. Die machen das, dass du Schulden hast. Die machen das, dass es unruhige Zeiten gibt. Die machen das, dass es Krankheiten gibt. Die machen das. Und wenn wir die weg haben, wird alles gut. Und ich bin der, der es durchführt. So hat es funktioniert. Verschwörungstheorien, Projektionen, Machterhalt. Und das ist Antisemitismus. Und das ist etwas, von dem wir leider sagen müssen, wir haben es erfunden. Wir hier in Deutschland haben dieses Spiel erfunden. Und man kann über diesen Krieg im Iran unglaublich vieles nachdenken, aber man muss einfach sagen, der Iran hat genau dieses Muster. Die Mullahs wollen das Volk sammeln hinter ihrem Hass gegen Israel. Und das hat eben auch nichts mehr mit Theologie zu tun. Rivalität zwischen Judentum und Islam, unterschiedliche Glaubenssätze. Nein, nein. Da geht es darum. Ein perfides Spiel der Macht. Und ich glaube, dass wir als Christen hier ganz eindeutig sagen müssen, das kann nicht sein. Als Christen müssen wir klar und deutlich gegen jede Form von Antisemitismus aufstehen und dagegenhalten. Und ich bin sehr dankbar, Wolle und Wenne, dass ihr euch dieses Themas angenommen habt und dass ihr sagt, hey, das ist gut, dass wir da wach sind. Es ist gut, dass wir da das im Blick haben. Und ich danke euch sehr, dass ihr dieses Thema angeht und dass ihr hier für uns stellvertretend einfach auch mal weiterdenkt und dass die Dinge im Blick habt und dann uns immer auch wieder mit reinnimmt, wenn ihr merkt, hier ist wichtig, dass unsere Gemeinschaft da auch Bescheid weiß. Vielen Dank da dafür. Aber wir können das nicht nur einfach an euch delegieren, sondern das geht für jeden von uns. Ich bin sehr erschrocken, als Stella so ein bisschen erzählt hat, dass sie eine Tasche hatte, ich glaube, war ein Davidstern drauf oder irgendeine Tasche hattest du, als wir uns getroffen haben im Café. Eine Tasche, an der sichtbar war, dass du Jüdin bist oder zum jüdischen Volk gehörst und du hast dann gesagt, ich traue mich nicht, diese Tasche zu tragen. Ist das nicht furchtbar? Hier in Stuttgart? Ist das nicht furchtbar? Und du hast dann erzählt, dass ganz viele jüdische Menschen gerade aus Frankreich fliehen, weil sie sagen, ich halte das nicht mehr aus. Ich halte diesen Druck nicht mehr aus. Ich möchte nicht, dass meine Kinder in dieser Umwelt leben. Ist vollkommen verständlich in dem Kontext. Und danke, dass ihr mit eurer Organisation auch die Menschen unterstützt, die dann einfach sagen, ich möchte in Israel leben, in einem Land, soll ich sagen, wo ich in Frieden leben kann. Stimmt ja nicht. Gerade fallen da jede Menge Bomben und Raketen eben auf das Land. Wir als Christen, ich sage ganz klar, müssen gegen jede Form von Antisemitismus aufstehen und dagegenhalten. Und an der Stelle ist mir wichtig, eine kleine Unterscheidung auch einzuführen. Es geht für mich tatsächlich um zwei Dimensionen. Das Ganze hat eine geistliche Dimension und eine politische Dimension. Ab der geistlichen Dimension ist vollkommen klar, dass das Volk Israel das erwählte Volk Gottes ist. Das von der Liebe und der Erwählung Gottes geprägt ist und es deswegen auch eine unauflösliche Gemeinschaft hat mit uns Christen. Das ist die geistliche Dimension. Und dann gibt es eine politische Dimension, den Staat Israel. Der Staat Israel ist gar keine super religiöse Gründung gewesen, sondern damals war das eher eine säkulare Gründung. Man hat gesagt, wir brauchen einen Ort, wo jüdische Menschen einfach in Ruhe leben können. Fertig. Und dann suchen wir einfach, wie können wir das politisch umsetzen. Und viele, die das damals gemacht haben, waren gar keine religiösen Juden, sondern Menschen, die einfach einen Ort gesucht haben, wo das Volk in Frieden leben kann. Es ist ein Staat, der säkular ist und seine Geschichte hat. Und eine gute Geschichte und eine schlechte Geschichte. So wie jeder andere Staat auch. So wie alles, was Menschen machen, eine gute Seite hat und eine schlechte Seite. Und ja, der Staat Israel ist ein guter Ort für viele Menschen zu wohnen. Und ja, der Staat Israel ist auch ein Mensch, der viel Unheil über Menschen gebracht hat. Und mir ist es wichtig, dass wir diese beiden Dimensionen unterscheiden. Im Staat Israel muss man einfach diskutieren, Gutes und Schlechtes. Wie mit jedem anderen Staat auch. In der geistlichen Dimension stehen wir zum Volk Israel. Und das ist schwierig, das so ein bisschen immer wieder auseinanderzuhalten, aber ich glaube, es tut uns gut, diese Unterscheidung immer wieder auch im Blick zu haben und Dinge nicht zu verwechseln. Wenn wir was Kritisches gegen den Staat Israel sagen, sind wir nicht kritisch gegen das Volk Gottes. Im Gegenteil. Manchmal muss man den Staat Israel an das erinnern, was dem Volk Gottes eigentlich mitgegeben ist. Nämlich dem Fremdling Gutes zu tun, Frieden zu sein, dem Frieden zu dienen. Was Gott möchte, ist Shalom. Das müssen wir vielleicht auch ab und zu mal dem Staat Israel sagen. Diese Unterscheidung, bitte, haltet sie im Kopf. Vor allem, wenn ihr dann Medienberichte hört, wo aufgrund von politischen Dingen plötzlich wieder die Juden reinkommt. Da ist eine feine Linie und die wollen wir sehen. Nochmal ganz kurz darauf einzugehen. Der Staat Israel ist primär eine politische Gründung. Und es ist beides nicht deckungsgleich, das Volk Gottes und der Staat Israel. Und die Liebe zum Volk bedeutet nicht, dass alles, was der Staat macht, richtig ist. Jeder Staat muss sich dran messen lassen, dient er den Menschen und dient er dem Frieden. Das ist aus meiner Sicht der Sinn eines Staates. Und das ist etwas, woran sich auch der Staat Israel messen muss. Aber ich komme jetzt zu dem, was mir... Und wir bewegen uns jetzt in dieser geistlichen Dimension, ja, nicht mehr in dieser politischen. Über diese politische, da könnten wir jetzt tagelang diskutieren über was für alles, für Kriege und so weiter und so fort. Und ich möchte jetzt auf diese geistlichen Dimension bleiben. Und da gilt es so, dass wir zwar eine Vergangenheit haben, in der sich Dinge auseinanderentwickelt haben, aber wir haben eine gemeinsame Zukunft. Wir sind entstanden aus dem Volk Gottes heraus. Wir haben eine gemeinsame heilige Schrift. Wir lesen und hören mit offenem Herzen gemeinsam das, was wir im Alten Testament lesen. Und das hilft uns, Gott zu verstehen, zu sehen, wie Gott wirklich ist. Und auf der anderen Seite haben wir eine gemeinsame Zukunft. Paulus ist sich sicher, dass das Volk Israel, ganz Israel gerettet wird. Steht so ganz wörtlich im Römerbrief, Kapitel 11, glaube ich, steht dieses Zitat. Ganz Israel wird errettet werden. Wir haben ganz am Anfang hier dieses Lied gesungen, 1000 Generations. Falling down in worship. Das ist unsere gemeinsame Geschichte. Das glaube ich. Merkt ihr deswegen, wir können gar nicht gegen das Volk Israel sein, weil wir im Himmel beieinander sind. Weil wir berufen sind zu einer ewigen Gemeinschaft, zu einem ewigen Miteinander. Und der Erstgeborene, das ist das Volk Israel. Und wir sind hinzugekommen. Eine gemeinsame Zukunft. Und wenn wir sagen, wir wollen Gott ehren, wir wollen Gott anbeten, dann können wir nicht gleichzeitig sein Volk missachten. Gott hat sich selbst in dieses Volk hineingegeben. Er hat sich offenbart. Die Geschichte dieses Volkes, die Sprache dieses Volkes ist untrennbar mit der Identität Gottes verbunden. Und alles, was Jesus gesagt hat, kommt und lebt aus den Gedanken des Alten Testaments. Und aus der Mitte des Volkes Israel. Und wenn wir diesen Jesus lieben, wenn wir diesen Vater im Himmel lieben, dann können wir nicht sagen, Jesus, du bist ganz okay, aber dein Volk. Jesus, du bist ganz okay, aber deine Mama und dein Papa. Jesus, du bist ganz okay, aber die ganze Geschichte, die Sprache, die du gesprochen hast, die Bilder, die du genommen hast, das Denken, das du hattest, das ist alles Quatsch. Merkt ihr, was das bedeutet? Geht eigentlich nicht. Wer Jesus liebt, wer Jesus anbetet, wer Jesus ehrt, wer mit Jesus sein Leben teilt, wer Jesus nachfolgt, kann nie und nimmer gegen das Volk Gottes sein, sondern er wird dazu geführt, auch dieses Volk Gottes zu lieben. Nicht unbedingt den Staat. Ja, wir sind da bei der geistlichen Seite. Aber dieses Volk Gottes, ich möchte es lieben, weil ich diesen Jesus liebe. Weil ich ein Kind des Vaters bin. Genauso wie das Volk Israel Söhne und Töchter Gottes sind. Wir gehören zusammen. Es ist eine Family. Und das Schlimme ist, manchmal hasst man sich in einer Familie ja mehr als mit irgendwelchen Fremden. Ich möchte schließen mit einem Satz, der mich sehr, sehr, sehr tief bewegt. Es ist dieser Satz, den Dietrich Bonhoeffer 1938 formuliert hat. Nur wer für die Juden schreit, darf gregorianisch singen. Gregorianisch singen, wer weiß, was singt man denn da? Das ist dieses Singsang der Mönche, ja, lateinisch. Ja, keine Ahnung, ich kann das nicht. Wer weiß denn, was man da singt, inhaltlich? Ja? Psalmen. Psalmen. Wenn wir beten, egal was wir beten, dann greifen wir intuitiv auf den Schatz des Volkes Israel zurück. Ich habe vorher, als ich da saß und die Lieder mir angehört habe, gedacht, wow, wie viel Altes Testament ist in diesen Liedern drin? Die Geschichte vom Auszug aus Ägypten und du bist ein Gott, der mich sieht. Ja, die Geschichte von Hagar und dieses Adonai Roi, das da steht, der, ein Gott, der mich sieht. Alles Geschichten aus dem Alten Testament. Und dieser Gott, du kannst ihn nicht von der Geschichte des Volkes Israel trennen, wenn du ihn anbetest. Dann ist sein Volk in dieser Anbetung immer mit enthalten. Durch die Sprache, durch die Offenbarung, die Gott in dieses Volk hineingelegt hat. Dietrich Bonhoeffer hat hier etwas ganz, ganz Entscheidendes gesagt. Eine Jesus-Beziehung, die in Liebe und Anbetung zu Jesus steht, muss für die Juden schreien, wenn Antisemitismus um die Ecke kommt. Muss auch einstehen für das Volk Gottes. Es geht nicht ohne. Ich würde an dieser Stelle mit einem kurzen Gebet schließen und Nicole, du sagst uns dann, wie es weitergeht. Vater im Himmel, wir kommen jetzt zu dir und wir bekennen insgesamt als Christenheit und auch als Deutsche im Besonderen unsere Schuld. Ja, es waren wahrscheinlich nicht wir persönlich, aber es steckt in unserer Geschichte. Und wir sind so gerne versucht zu sagen, ach, wir sind doch eigentlich gut und wir haben eine gute Geschichte. Und leider nein. Wir denken dran, dass es Zeiten gab in diesem Land hier, in Württemberg, als Juden einfach ausgewiesen wurden. Mit der Begründung, das ist ein christlicher Staat, haben Juden keinen Platz. Bitten dich um Vergebung. Bitten dich um Vergebung für Judenpogrome, Verfolgung und Leid. Den Strom des Blutes. Und wir sehen deinen Schmerz. Und du bist am Kreuz gestorben, Herr, um Schuld zu vergeben und Frieden zu bringen. Und das wollen wir annehmen. Und gleichzeitig wollen wir uns auch senden lassen. Senden lassen für Menschen zu sein, die für Frieden stehen. Und die Arme ausbreiten für dein Volk. Sie willkommen heißen in unserer Mitte. Sie schützen vor Bedrohung. Und sagen, ja, Jesus, ist dein Volk. Wir gehören zusammen. Wir haben eine gemeinsame Vergangenheit. Und wir werden eine gemeinsame Zukunft haben. Hilf uns, Herr, dass in der kleinen Münze des Alltags immer wieder umzusetzen, klar zu sein. Danke, dass du uns hilfst und dass du mit uns bist und dass du auch dein Volk nicht vergisst, auch in den dunkelsten Stunden. Du hast immer Wege gefunden, auch dann, wenn es scheinbar keine Wege mehr gab. Und darum bitten wir dich auch heute. In diesen Tagen und Stunden.